Lass uns noch einmal stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass wir das so singen dürfen. Und das ist ein Wunder, dass wir deine Gnade erleben dürfen. Danke für dieses Geschenk, dass wir die Bibel haben, dass wir dein Wort betrachten können. Und wenn wir jetzt auch weiter diese Verse im Judasbrief anschauen, dann wollen wir auf dich schauen und wollen erkennen, Herr, wie du unser Leben siehst und wo auch Gefahren sind. Und lenke und leite uns und schaffe durch dein Wort auch jetzt das in uns, was deiner Ehre dient. Amen. Amen. Ich hatte hier... Alles gut. Wir gucken weiter. Vers 3. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Judas liebte Jesus und wer den Herrn Jesus liebt, der liebt auch die Gemeinde Jesu. Das kann man nicht voneinander trennen. Und er wollte deshalb über das gemeinsame Heil schreiben, aber er muss dann etwas schreiben, was der Heilige Geist ihm aufs Herz gelegt hat. Und dabei geht es um den Glaubenskampf, in dem wir stehen. Ich glaube, dass es kaum jemand oder niemanden gibt, der gerne kämpft. Der gerne immer so diese Spannung haben möchte. Wir haben Sehnsucht danach, Frieden zu haben, Ruhe zu haben. Aber das geht eben im Glauben nicht, weil wir in einer fremden Welt leben und einer gottfeindlichen Welt leben. Und vor allen Dingen, weil wir auch mit unserem Herzen zu tun haben, mit dem, was in unserem Herzen aufkommt. Und wir alle wissen das, diese Kämpfe. Und es geht dem Judas jetzt in diesem Brief nicht um die Kämpfe zunächst von außerhalb. Davon spricht die Bibel auch viel, auch von Verfolgung. Aber hier geht es um die Angriffe, die von innen herauskommen. Und das ist etwas, mit dem wir alle konfrontiert werden, kurz oder lang. Und es ist vor allen Dingen ist das immer ein Angriff, wenn es um die Bibel geht. Was ist die Bibel? Ist die Bibel Autorität? Ist die Bibel Gottes Wort? Ist das irrtumslos oder übe ich da Kritik? Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt heute in der Zeit, auch in der Christenheit. Es gibt aber dann auch viele, viele andere Angriffe. Wir werden das ein oder andere jetzt gleich noch sehen, wie die Beziehung zum Herrn angegriffen wird. Und man darf das nicht voneinander trennen. Das ist vieles, was das Menschenbild betrifft. Die Bibel ist sehr, sehr deutlich. Und das ist der Todesstoß für den Humanismus, dass der Mensch eben nicht gut ist und nicht edel ist, sondern der Mensch ist verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das wird heute angegriffen, das, wie die Bibel den Menschen betrachtet. Es gibt natürlich viele Verirrungen im Lauf der Zeit in der Christenheit, wie das wunderbare Evangelium der Gnade pervertiert wird, das Wohlstandsevangelium, das sind Millionen von Menschen, die sich Christen nennen, die Reichtum und Wohlstand und Gesundheit verbinden mit dem Evangelium und sagen, wenn du richtig glaubst, bist du auch reich und dann bist du gesund und all diese Fragen. Jetzt wieder hier. Und da muss man aufpassen. Und es gibt in vielen ethischen Fragen, wo man auch sagt, wie man sich verhält und so. Ja, das hat ja nicht direkt was mit dem Glauben zu tun. Wir werden das gleich sehen, auch an Beispielen, dass die Bibel diese Unterscheidung nicht macht, sondern die Frage, wie leben wir unsere Beziehungen in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz und nach außen. Und das ist heute ein massiver Angriff, auch im Namen von Christen. Also es gibt in diesen Fragen, wie man lebt, gibt es ein riesen Durcheinander, dem wir ausgesetzt sind. Judas schreibt das deshalb, dass wir kämpfen müssen und dafür ist auch jetzt dieser Tag, dass wir uns das bewusst machten. Und jetzt lesen wir ab Vers 4, bis Vers 10. Schauen uns diese Verse an. Nach und nach. Es geht hier um Warnungen aus der Vergangenheit. Das ist der zweite Abschnitt. Vergesst nicht Warnungen aus der Vergangenheit. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Das ist eine interessante Formulierung, dass er das sagt. Er sagt, gewisse Menschen haben sich heimlich bei uns eingeschlichen. Also er spricht von der Gemeinde und Gemeinden. Das ist ja ein allgemeiner Brief. Man sagt da ein katholischer Brief, weil katholisch heißt allgemein. Es gibt 7 katholische Briefe, die nicht an eine Gemeinde direkt gerichtet sind, sondern allgemein, die gelesen wurden, Rundbriefe. Das ist nichts Schlimmes katholisch an der Stelle. Allgemein heißt das, nennt man das. Und er sagt in diesem Brief gewisse Menschen, die sind drin. Wir lesen bei Paulus im Timotheusbrief, wir lesen bei Petrus, dass da Namen genannt werden. Das gibt's, man kann das bezeichnen. Jetzt ist interessant, warum sagt Judas nicht der und der und die und der und die und der und der und der? Warum sagt er einfach gewisse Menschen? Judas hätte ja viele Namen nennen können. Wir wissen es nicht, warum er es hier nicht tut, aber vielleicht nennt er die Namen nicht, weil wir uns als Nachfolger des Herrn nicht ständig auch in unseren Herzen mit so vielen negativen Dingen auch uns beschmutzen sollen. Ich finde das heute manchmal sehr schwierig, auch wenn wir als Gläubige uns immer wieder auch mit kritischen Dingen und mit negativen Dingen beschäftigen, weil das immer unser Herz auch beschmutzt. Das ist ja interessant, dass im Neuen Testament, dass uns das oft gesagt wird, dass wir von der Sünde auch nicht immer ständig reden sollen, von dem, was Satan tut. Das ist auch bei Zeugnissen manchmal, mir tut das manchmal ein bisschen weh, wenn in Zeugnissen, gerade wenn spektakuläre Bekehrungen geschehen sind, dann wird dieses alte Leben oft so ausgebreitet. Man kann das in Büchern lesen und hören und sehen. Und wo ich denke, ey, muss man das jetzt noch interessant machen und muss man das jetzt noch so ausbreiten? Paulus hat das oft kurz und knapp einfach mit einem Satz gesagt und hat gesagt, wir wollen das gar nicht darüber sprechen. Und dann fehlt eigentlich die meiste Zeit, eigentlich sollte man dem Herrn und seinem Werk und seiner Gnade widmen. Aber vielleicht nennt er die Namen auch nicht, weil es ihm gar nicht um die Namen dieser Leute geht, sondern um die Art und Weise, wie sie Gläubige verführen. Und dadurch ist das für uns heute eine Hilfe, wir werden das jetzt gleich sehen, dass wir an dem Charakter dieser Leute und an der Art und Weise, wie sie verführen, dass wir dann eben letztlich eine Schablone haben, wo wir sehen können, Mensch, es geht jetzt nicht um eine konkrete Person in der Vergangenheit, die hat es immer gegeben, wo man viel darüber sagen kann, sondern hier wird unser Herz einfach beleuchtet und wir müssen uns diese Fragen stellen. Gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Das ist auch eine Formulierung, wo man sagen muss, ja, die Zeit ist vorbei, dass sich heute jemand heimlich einschleicht. Bin oft in Versammlungen auch gewesen, die in Verfolgungssituationen sich getroffen haben. Da muss man, wer in ein Haus geht, man muss wissen, wer das ist. Und man muss jemanden haben, der für einen eintritt. Das ist einfach viel zu gefährlich sonst. Und das war früher, war das sehr einfach. Man konnte das steuern. Welche Einflüsse haben wir? Heute in unserer Zeit, in diesem Internetzeitalter, steuern wir das nicht mehr. Können es kaum noch beeinflussen. Und wir haben heute eine Wahnsinnsverwirrung an der Stelle, weil Gläubige, die es gut meinen oft, aber die an allen Stellen irgendwo sich Futter suchen und dadurch dann auch mit ganz vielen Dingen konfrontiert werden, wo ein Teil gut ist, aber dann eben ein großer Teil schlecht. Und das ist so gefährlich. Aber man kann es halt nicht, Man kann es nicht einfach abschalten, auch wenn man das manchmal gerne möchte. Wir selbst können für uns was steuern, aber ich kann ganz schlecht das Leben aller Geschwister so in der Weise einfach steuern, dass ich einen Stecker ziehe oder Internet ausmache oder sonst was, sondern da werden ein Stromausfall mal sehr gesegnet und wenn man mal einfach mal ein paar Wochen mal ohne das alles lebt, was das auch mit unserem Glauben vielleicht macht. Aber ich muss das erkennen, dass ich weiß, wo muss ich aufpassen. Es sind hier im Vers 4, gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade Gottes, unseres Gottes, in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Es werden drei Kennzeichen über diese Leute gesagt, die in der Gemeinde sind, die in der Gemeinde dienen. Das ist ja, ich meine, ist bei euch nicht. Aber das ist scheinbar eine Gefahr. Es sind Gottlose, es sind Menschen, die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren und es sind Menschen, die Herrschaft des Herrn Jesus Christus verleugnen. Das sind drei ganz wichtige Kennzeichen dieser Menschen, die von innen heraus den Glauben angreifen und das Evangelium angreifen. Ich muss sagen, ich habe es gestern gesagt, ich bin 61 Jahre, am Montag werde ich 61. Und ich habe durch meine Dienste auch, die ich tun darf, ich darf jedes Jahr weit über 100 Gemeinden im In- und Ausland sehen und habe sehr viel in den letzten 27 Jahren oder 30 Jahren mitbekommen. Ich muss sagen, ich bin oft naiv gewesen. Ich habe Dinge und sehe Dinge, die habe ich mir nicht vorstellen können. Wie schnell Dinge sich verändern können. Und wie schnell plötzlich in Gemeinden über Fragen gesprochen wird, wo mein Großvater gesagt hätte, Junge, was soll das? Wieso überhaupt diese Frage? Ich frage mich sowieso manchmal, wenn ich in manchen Diskussionen drinstehe oder reingezogen werde oder so, frage ich mich manchmal, was hat mein Großvater, was hätte der an der Stelle gesagt? Vom Wort Gottes. Weil die waren vom Wort Gottes geprägt und nicht von irgendwelchen Büchern aus der Christenheit und irgendwelchen Videos und irgendwelchen Vorträgen von irgendwo aus der Welt. Das ist Gottlose. Das ist schon erschreckend, dass man auch gottlos glauben kann. Das ist, wie kann man in einer Gemeinde sein, wie kann man in einer Gemeinde dienen und man ist gottlos? Das kann man, indem man die Formeln alle gebraucht, die Worte alle gebraucht, Schauspielerei betreibt. Das ist ja nicht schwer. Jemand, der rhetorisch geschult ist und der irgendwo irgendwelche Themen aufgreifen kann und daraus was machen kann, der kann das genauso auch mit christlichen Vokabeln machen. Das ist ja einfach auswechselbar. Man kann mitarbeiten in der Gemeinde und man ist eigentlich gottlos. Man lebt eigentlich gottlos. Deshalb ist das auch eine Frage an uns, an uns alle persönlich, was glaube ich, wenn ich ganz alleine bin? Wie sieht meine Beziehung zum Herrn Jesus Christus aus, wenn ich ganz alleine bin? Und da merkt man plötzlich in seinem Herzen, was da alles auch für Kämpfe sind und wie schnell man in so etwas hineingeraten kann. Es sind Menschen, die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Das ist ein falsches Verständnis des Evangeliums. Wir haben uns vor 3 Jahren mit dem Evangelium Gottes beschäftigt. Und auch über die Angriffe auf das Evangelium. Man kann ganz fromm reden von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes und allem Möglichen. Und man verdreht das einfach. Man verdreht das. Diese Dinge im Glauben, hier wird gesagt, dass die Gnade Gottes verkehrt wird. in Ausschweifung. Das heißt, schlicht und einfach, man benutzt die Gnade Gottes, um jeden Tag 5 Freilose zu haben zum Sündigen. Man spricht wunderbar von der Barmherzigkeit und Gnade Gottes und sagt den Gläubigen dann zur Ermutigung noch, und es ist ganz egal, wie ihr lebt. Und Gott liebt euch trotzdem. Das sind ja 2 Dinge, die nicht zusammenpassen. Aber die berühren natürlich einen Punkt, in dem wir alle stehen, diese Spannung, auch mit der Sünde in unserem Leben. Aber jetzt kann hier ein Ruhekissen untergeschoben werden, jetzt kann das verkehrt werden, diese Gnade Gottes. Dass wir gar nicht mehr den Schmerz der Sünde auch spüren. Dass wir gar nicht mehr, deshalb ist die Frage der Gottesfurcht so entscheidend, die wir gestern Abend da betrachtet haben. Dass ich erschrecke, dass Jesus dieses Opfer für mich bringen musste. Und das geschieht in der Evangelisation, geschieht das sehr häufig. Ich habe das eben schon gesagt, wenn man so sagt, komm, wie du bist. Und man denkt da hin und bleib, wie du bist. Oder Jesus liebt dich so, wie du bist. Und du kannst auch bleiben, wie du bist. Jesus liebt uns, obwohl wir Sünder sind. Den einzigen Menschen, den Gott so geliebt hat, wie er ist, das ist Jesus, der als Mensch auf diese Erde kam. Das ist der einzige im ganzen Universum, den der Vater so geliebt hat, wie er war, wie er ist. Und alle anderen, die liebt er, obwohl wir Sünder sind. Und das erschrickt mich. Weil ich erschrecke, wie Petrus sagte, geh von mir weg. Ich habe das gestern von diesem Zeugnis auf dem Grabstein, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Dass Petrus das in dieser Stunde erlebte, wo der Herr ihm das alles angekündigt hatte, wenige Stunden vorher, sagte, ich nicht. Und dann passiert das, 3-mal wird er angesprochen. Ja, dieser war doch auch mit dem. Petrus verleugnet den Herrn. Und dann steht im Matthäus-Evangelium, dass der Herr sich umwandte in diesem Hof da und schaut Petrus an. Und Petrus geht hinaus und weint bitterlich, weil der Herr sein Herz aufgedeckt hat. Und das ist die Haltung, die wir brauchen als Nachfolger des Herrn, dass wir immer erkennen, wie wir angewiesen sind auf diese Gnade. Und wir leben von diesem Blick unseres Herrn, vom Thron, von dem, der für uns eintritt, für unsere Sünden. Aber wir dürfen das nicht in so ein Larifari-Leben verwandeln. Nicht in eine Leichtfertigkeit zum Sündigen. Jesus hat uns niemals die Freiheit gegeben, zu sündigen. Das ist schrecklich. Und das wird auch, wenn man das Wort Gottes von Jesus trennt, ist das eine große Gefahr. Ich liebe Jesus, aber mit der Bibel, naja, das kann man ja heute nicht mehr so genau sagen. Das ist ganz schnell drin in Köpfen. Und das wird uns, kann man in Büchern nachlesen, kann man in Vorträgen hören. Das sind diese gewissen Menschen, die sind so lieb und nett und freundlich ich kam neulich in eine Versammlung, Italienerversammlung, und da saß vorne eine Schwester und saß da, guckte mich an und ich begrüßte sie und stellte mich vor und dann sagte sie, ja, weißt du, ich kenne dich nicht und ich habe dich noch nicht hier gesehen. Sie war erst ein Jahr gläubig, aber die brannte für Jesus. Ich war vor 3 Jahren das letzte Mal da gewesen und ich sitze hier mit meiner Bibel, ich will gucken, ob das, was du hier erzählst, ob das stimmt. Ganz kritisch. Ich fand das so gut. Ich fand das so gut, dass da Leute mit einer offenen Bibel sitzen und die noch nicht lange gläubig sind, aber die genauso den Heiligen Geist haben wie jemand, der schon 50 Jahre mit dem Herrn lebt und einfach sagen, ich schätze dich, schön, dass du hier bist, aber ich will jetzt erstmal muss ich mal gucken. Wir brauchen das. Und das ist diese gewissen Leute, ich meine, ich gehöre jetzt selbst dazu ganz schnell, wenn man so irgendwo fremd kommt, ja, das klingt dann alles so nett und freundlich. Das sind ja keine Ungeheuer, die da kommen. Die treten bei Konferenzen auf, die treten irgendwo auf, die sind in einem Hauskreis, sind attraktive Menschen und die reden schön und reden fromm und alles Mögliche. Aber da stimmt was nicht. Das ist, was hier angesprochen wird. Und dieses Zweite, eben die verkehren die Gnade Gottes in Ausschweifung. Man kann in die Gesetzlichkeit verfallen, das ist das Thema im Galaterbrief, Jesus und man kann in die Gesetzlosigkeit verfallen. Und das ist einfach, wir brauchen einander, uns da zu helfen. Das ist gar nicht so einfach. Und das dritte Beispiel, was hier gesagt wird, es sind Menschen, die die Herrschaft des Herrn Jesus Christus verleugnen. Den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ja, man kann oder man versucht, Jesus nachzufolgen, ohne dass Jesus Christus der Herr ist. Da gibt es große Bewegungen heute in der Christenheit. Und man sagt, dass man erstmal zum Glauben kommt und erstmal Jesus so als Retter hat und dass man im Lauf der Jahre dann irgendwann noch lernt, dass er auch der Herr ist. Nein, wenn wir zum Glauben an den Herrn kommen, egal ob mit 8 Jahren oder mit 50 Jahren oder mit 23, Jesus ist sofort der Herr unseres Lebens. Ich gebe die Schlüssel ab an ihn. Er hat die Macht, er hat die Herrschaft über alle Bereiche meines Lebens. Ich habe früher als Jugendlicher öfters William McDonald erlebt in Schoppen und er kam, Wolfgang Bühne, und der hat das ja liebevoll und trotzdem klar und eindeutig so immer uns vor Augen gemalt. Und er hat das ja auch in seinen Büchern geschrieben und auch er hatte ja wahre Jüngerschaft geschrieben, nach wie vor ein Buch, was sich lohnt zu lesen. Ich habe das vor allen Dingen als Jugendlicher geliebt. Auch das, was über Geld da gesagt wurde und über Reichtum, ich hatte kein Geld. Ich war Schmarotzer zu Hause. Ich habe mich da versorgen lassen, mehr als genug. Und ich konnte natürlich herrlich über Geld reden, wenn du kein Geld hast und so ein Schmarotzer bist. Und man liest diese Sachen und man vergisst dann manchmal auch weiter zu blättern in der Bibel, was an einer anderen Stelle steht. Aber er trifft ja da ins Schwarze. Und er hat ja dann, so hat er das mal erzählt, es gibt ja eine kleine Schrift, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, als Jesus in mein Haus kam. Kennt ihr das? So eine kleine Broschüre von William MacDonald, die er damals schrieb, weil er hatte mal Besuch, er war ja ledig, er ist ja nicht verheiratet gewesen, und da hatte er Besuch von ein paar jungen Gläubigen und die kamen dann zu seiner Wohnung und William MacDonald lebte sehr glaubwürdig und nicht protzig und irgendwas. Aber sie kamen dann zu ihm und sagten, ach, sie würden sich freuen, jetzt mal den Mann zu sehen und bei dem Mann zu Hause zu sein, der wahre Jüngerschaft geschrieben hätte. Und dann sagt er, ich war im ersten Moment erschrocken, er hatte nichts zu verbergen. Aber dann hat er gesagt, das sagen mir junge Gläubige, die wollen den Mann mal sehen, aber Jesus ist ja in meinem Haus. Und dann hat er das geschrieben, als Jesus in mein Haus kam. Und dann schildert er so ein normales christliches Haus und über die Garage und alle Zimmer und so geht dann durch und ist dann so im fiktiven Gespräch mit Jesus, wo er der Gläubige dann dem Herrn immer erklärt, warum man das braucht und das braucht und das wichtig wäre und der Herr einen immer nur anschaut. Und einfach so, ich meine, wir dürfen das ja alles haben. Wir dürfen ja auch eine Taucherausrüstung haben und Bergsteigerausrüstung und wir können ja alles Mögliche haben. Nur, dass der William MacDonald schreibt dann so, dass der Herr ihn anschaut und sagt, ja, also Zeit hast du ja doch genug. Das ist ja, für manche Dinge, die dir wichtig sind, hast du ja Zeit. Aber für die Gemeinschaft mit mir, da sagst du immer, ich hätte keine Zeit. Ich meine, da muss man doch ehrlich sein, es gibt kaum jemanden, es gibt Geschwister, die stehen in einer schweren Pflege oder so, wo sie Tag und Nacht gefordert sind und wo der Kopf, und es gibt manche Mütter, die hin und vorne im Moment nicht wissen, wo sie, wie sie klar sehen sollen. Aber die meisten von uns und auch die meisten jungen Leute haben viel Zeit. Und zu sagen, ich habe keine Zeit, dem Herrn zu dienen, ich habe keine Zeit zu beten, ich habe keine Zeit, in der Bibel zu lesen, ich habe keine Zeit, irgendwo dem Herrn mich einzusetzen oder so, ist ja Quatsch. Ich meine, da muss man mal irgendwo mal ehrlich werden und sagen, und das wird so geschildert, wie Jesus dann so unser Leben betrachtet und wie mir manches dann im Hals stecken bleibt. Ist Jesus der Herr meines Lebens? Dass ich, wenn ich gefragt werde, wenn ich irgendwo vor Entscheidungen stehe, dass ich mich frage, Herr, was willst du? Ich weiß das ja manchmal vorher nicht. Aber dass man den Mut hat, den Herrn in alles einzubeziehen, in alle Lebensentscheidungen, die ich treffe, egal ob im Beruf, in der Ehe, was ist das wichtig, den Herrn zu fragen? Und ich verliere doch nicht. Aber wenn ich den Eindruck habe, wenn ich mit Jesus spreche und wenn ich den Herrn bitte, dass der mir da querredet und sagt, er findet das nicht gut und deshalb mache ich das nicht, das kann doch keine Lösung sein. Und deshalb ist das ist so schnell drin, dass er nicht der Herr ist in allen Bereichen, dass er Herr in der Gemeinde ist, das ist einfach abzuhaken. Aber hier geht es um die Herrschaft Jesu in unserem ganzen Leben. Dass man zusammen überlegt, wir haben Geld, wir haben Möglichkeiten, wir dürfen das Leben genießen, wir dürfen Urlaub machen, das ist alles nicht die Frage. Sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um, was der Herr uns anvertraut hat, was wir selbst genießen dürfen, aus Dankbarkeit und auch für unseren Körper und Leib und Seele gut tut. Und was bin ich bereit loszulassen, abzugeben? Der Herr nimmt uns ja nichts weg. Wenn das auf die harte Tour kommt, dann sind das Erziehungsmaßnahmen, die es in sich haben. Mir haben die Geschwister jetzt in der Ukraine, sagen mir das schon seit längerem, dass diese Erfahrung des Krieges und der Verlust, also die im direkten Kriegsgebiet leben und viele, viele Hunderttausende von Flüchtlingen, die alles verloren haben, auch Gläubige, sagen, das hat unseren Glauben gereinigt. Wir haben als Familie, wir stehen zusammen, wir haben nichts mehr. Wir brauchen einander. In der Gemeinde steht man da, man hat keinen Besitz mehr, den man verwalten muss. Es geht um die Frage, wie leben wir, wie können wir das Notwendige fürs Leben bekommen. Und man lebt den Glauben anders, wenn man nicht weiß, ob man am Abend noch lebt. Ob die Angriffe in der Nacht, ob die vielleicht zum Tod führen. Das verändert den Glauben. Das ist einfach so. Und wenn man in einer Welt lebt, wie bei uns hier, wo man ständig eingelullt wird, ist das eine Riesengefahr für unseren Glauben. Weil das Herz wirklich bei Jesus zu behalten. Und da muss man Entscheidungen treffen, sagen, ja, ich könnte so leben, ich sehe alle möglichen Christen, die so leben, aber ich lebe nicht so. Und da kann man nicht Herrscher über den Glauben anderer sein. Da kann ich immer nur sagen, hab den Mut, vor Jesus zu fragen, was will Jesus von dir? Und du verlierst nicht, wenn du Zeit, Kraft und Geld einfach dem Herrn gibst. Wie gesagt, nicht, wir sollen, ein Familienvater soll seine Familie versorgen. Das sind Aufgaben, die der Herr gegeben hat. Es geht nicht darum, dass wir alle einen frommen Dienst irgendwo tun oder so. Es gibt keinen christlichen und unchristlichen Dienst. Aber die Arbeit ist von Gott gegeben, damit wir das Leben gestalten und unser Brot verdienen. Es gibt Berufe, die sind moralisch in Frage zu stellen, aber wenn das mit dem Wort Gottes dann völlig gegeneinander kracht. Das ist immer mehr in unserer Gesellschaft, dass auch Gläubige Schwierigkeiten haben, im Beruf zu leben. Es gibt viele, ich weiß nicht, wie es hier in Bayern ist, aber es gibt viele Erzieher, die im Erziehungsbereich sind, in Kitas und Kindergärten und so, die einfach ihre Arbeit hingegeben haben, haben gesagt, ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Es gibt Lehrer, die aufgehört haben, die einfach so einen Druck haben und sagen, ich kann das nicht. Es gibt manche, die ich will jetzt keine Berufe nennen, aber das muss man ehrlich sich fragen. Aber dass Jesus wirklich der Herr ist, da gehört Mut zu, aber Vertrauen, und ich weiß, er weiß alles und er führt dann auch da, dass ich ihm vertrauen darf. Jetzt wird hier einiges gesagt, dass diese Leute das, was sie tun, da gibt es viele, viele Beispiele heute. Ich will das jetzt einfach auch nicht aufzählen, was man einfach so sieht, sondern wir wollen einfach dieses Wesen betrachten, diesen Charakter. Es wird hier im Vers 5 bis 7 werden Warnungen aus der Vergangenheit beschrieben. Und Judas schreibt hier, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, das ist auch schön, ich will euch nochmal erinnern, obwohl ihr alles wisst. Das ist ja das, was Lehrer immer tun. Ihr wisst das ja alle, aber ich sag's euch einfach nochmal. Es ist so, dass der Kopf die Abwechslung liebt und das Herz liebt die Wiederholung. Und wir brauchen immer wieder auch die Erinnerung. Es kann nicht immer, und ich habe auch nichts Neues zu verkündigen. Ich kann ja jetzt kein anderes Evangelium verkündigen, als ich vor 10 Jahren verkündigt habe. Es scheint denn, der Herr hat mir neue Erkenntnisse geschenkt. Das ist ja klar, ist ja vom Wort Gottes gegeben. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass Jesus, andere Handschriften sagen hier der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben, und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln und der Finsternis verwahrt, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Er erinnert die Leute jetzt, die Gläubigen, an 3 Ereignisse. Die Briefempfänger kannten das Alte Testament, sie kannten die Geschichte. Viele kamen aus diesem Bereich. Das war von klein auf vorhanden. Wir sehen das auch gleich nochmal, auch Überlieferungen, die nicht in der Bibel stehen, die einfach allgemein transportiert wurden, die Geschichten, die erzählt wurden. Und deshalb erinnert er sie an 3 Ereignisse. Ich glaube, heute leben wir in einer Zeit, wo man die Geschichten immer nochmal lesen muss, um die vielleicht zum ersten Mal bewusst zu lesen. Ich habe mir das abgewöhnt, in Gemeinden zu sagen, ihr wisst ja, was da steht. Es gibt heute so eine erschreckende Bibelunkenntnis. Das ist also, und viele denken, es stehen Sachen in der Bibel, die stehen gar nicht da, die stehen in irgendeinem frommen Roman. Und wo man wirklich lesen muss, einfach lesen. Lesen hilft, lesen bildet. 3 Ereignisse, Vers 5, das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten. Das ist ab 2. Mose 12, kann man einfach lesen. Die gefallenen Engel, Vers 6, das ist 1. Mose 6. Was ist da passiert? Und Vers 7, Sodom und Gomorra, 1. Mose 19. Diese Beispiele sind wert, dass man sich das vor Augen hält. Ganz kurz einfach, mit dem Volk Israel. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu lesen. Lest das einfach regelmäßig. Auch die Geschichte des Volkes Israel, die so wichtig ist. Und das wurde ja so deutlich gemacht im Volk Israel, wie sie das Wort Gottes niemals vergessen sollten. Die mussten das ja äußerlich, 4. Mose 15 steht das ab Vers 37, an der Kleidung eine Quaste anbringen, eine violette Purpurschuhe, die beim Anschauen an die Gebote Gottes erinnern soll. Die trugen die, um sich ständig an das Wort Gottes zu erinnern. Wir haben einen Ehering, der uns erinnert, dass ich verheiratet bin. Der ja ein Zeichen ist. Und wenn mich jemand fragt, bist du verheiratet, muss ich ja nicht hier den Ring abmachen und dann gucken, ach ja, da stand ja irgendein Name, ich muss noch mal gucken. Sondern das weiß ich, aber das ist ein Zeichen, das ich gebe. Also mit Ringen immer ganz schwierig. Ich habe den ja an der linken Seite immer gehabt. Es gibt verschiedene Kulturen. Die meisten, die verheiratet sind, haben wahrscheinlich an der rechten Seite. Mir hat das immer Schmerzen bereitet, weil ich so vielen Leuten die Hand gebe. Aber ich weiß auch nicht. Aber es gibt jetzt Kulturen, wenn du den Ring an der linken Seite hast, dann bist du auf Suche. Dann bist du geschieden oder verwitwet oder was. Muss natürlich aufpassen. Es gibt natürlich Gemeinden, die sagen, Ringe tragen ist schon an sich Sünde. Es gibt ja nichts, was nicht gibt. Aber ich bin ich und wir tun das so, wie wir das jetzt für uns als richtig empfinden. Aber ein Zeichen, das man hat. Und erinnert sie daran, Volk Israel. Volk Israel, nach dem Auszug aus Ägypten, sie sollten nach Kanaan geführt werden. Das war der Weg, das war der direkte Weg. Aber sie haben 40 Jahre Umweg gemacht. 40 Jahre einfach Umweg. Warum? Wegen einer einzigen Gemeindeversammlung. Wegen einer einzigen Gemeindeversammlung musste eine ganze Generation von Leuten 40 Jahre ihrer Lebenszeit in der Wüste verbringen. Und sie mussten so lange rumlaufen, bis auch der Letzte aus der Generation gestorben war. Schlag mal auf, 4. Mose 13. Und da erinnert er sie dran. 4. Mose 13. Mose 13 wurden direkt nach dem Auszug wurden Kundschafter ausgesandt in das Land Kanaan. Je ein Mann für den Stamm seiner Väter, bekannte Leute, Führer dieser Leute werden namentlich genannt. Und dann wird berichtet, wie sie das gesehen haben, wie sie das analysiert haben und zusammengetragen haben. Und dann kommen sie zurück und sie erstatteten, Vers 26, 4. Mose 13, erstatteten der gesamten Gemeinde Bericht und sie sagten, und jetzt gibt es zwei Stimmen in dieser Gemeindeversammlung. 10 Leute von diesen 12, die sagen, ja, das Land fließt von Milch und Honig über und sagen aber. Aber, alles stimmt, wie Gott gesagt hat, aber. Alles, was Gott uns verheißen hat, ja, aber. Und sagen, das Volk ist stark, das in dem Land wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen und so weiter und so fort. Und Kaleb, der das Gleiche gesehen hat, der sagt, ja, das stimmt. Das Land fließt über und ja, die Riesen sind da, ja, die Feinde scheinen unüberwindbar, aber der Herr. Aber der Herr. Und dann heißt es, Kapitel 14, Vers 1, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Warum bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen, unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute wären? Wäre es nicht besser, wir kehren nach Ägypten zurück? Zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Und die Mehrheit setzt sich durch. Man könnte auch sagen, streng demokratisch zur Hölle. Wie viele Gemeindeversammlungen hat es gegeben, wo zwei Meinungen sich gegenüberstanden und wo dann eine Mehrheit entschieden hat, wir machen das anders, wie Gott es in seinem Wort gesagt hat. Es gibt Dinge, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Man muss auch an der Stelle aufpassen, dass man nicht hinzufügt zum Wort Gottes. Das sehen wir auch in einem anderen Beispiel. Aber diese Wachsamkeit, mit dem Wort Gottes zu leben, mit dem Heiligen Herrn, und das wird hier gesagt, Misstrauen gegen Gott, Misstrauen, dass Gott es mit seinem Wort gut meint. Und das tun wir immer dann, wenn wir irgendwo sein Wort kritisieren und sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, ob er mich richtig führt. Ich weiß ja gar nicht, ob ich ihm vertrauen kann, wenn ich darum bete, mir den richtigen Ehepartner zu schicken. Ja, ich weiß ja gar nicht, das ist Misstrauen an dem Herrn. Das ist Misstrauen, dass sein Wort nicht stimmt. Und hier wird die Zukunft einer ganzen Gemeinde verspielt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja Altes Testament. Da ist ja nicht Gemeindeversammlung Gottes im Neuen Testament. Ja, nur Apostel Paulus, 1. Korinther 10, 1 bis 13, die Warnung an die Gemeinde heute. Paulus verknüpft diese Ereignisse in der Wüste mit Jesus Christus und dem Leben der Gläubigen in Korinth 1500 Jahre später. Er sagt, passt auf. Und wir dürfen auch hier die Botschaft des Alten Testaments nicht vernachlässigen, wie der Herr sein Volk geführt hat. Hebräer 3 wird das auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Und das sind Dinge, die uns erstmal auffühlen und Warnungen, die uns ganz klar gegeben werden. Die gefallenen Engel, ich kann das jetzt nicht ausführen im Detail noch, man kann das an der ganzen Geschichte des Volkes Israel dann sehen, was uns zur Warnung gegeben ist und zur Ermutigung. 1. Mose 6, die gefallenen Engel, der Vorwurf, der hier gemacht wird, die Grenzen, die Gott gesetzt hat, haben sie überschritten und der Herr toleriert das nicht. Die Engel haben sich mit Menschen vermischt, es entstanden aus dieser Vermischung, Verbindung, Riesen, die sich gegen Gott wenden und die Gesellschaft dahin verderben, bis der Herr die gesamte Generation in der Sintflut vernichtete. Die werden hier genannt als warnendes Beispiel an Gläubige im Mitte des ersten Jahrhunderts. Sie haben Grenzen, die Gott gesetzt hat, vermischt. Das ist der Vergleichspunkt. Gewisse Menschen, die sich eingeschlossen haben, vermischen die Grenze zwischen denen, die zu Jesus gehören und denen, die zu Jesus nicht gehören. Das ist ganz schnell passiert. Und wenn man die Grenzen, die der Herr setzt, nicht auch beachtet, man tut auch den Menschen keinen Gefallen damit, wenn man ihnen irgendetwas zuspricht, was sie nicht haben. Wir tun Geschwistern keinen Gefallen, wenn wir sagen, du bist gläubig, auch wenn wir wissen, sie sind nicht gläubig. Das ist keine Hilfe. Aber wie leben wir das? Und dann gibt es noch eine weitere schreckliche Warnung, Sodom und Gomorra. Ja, 1. Mose 19. Will man gar nicht laut lesen. Ich habe früher so einen Sonntagsschulleitfaden für Sonntagsschullehrer, wo die Geschichten, der Plan ist, wie man Kinder unterrichtet. Und da stand ein Index, da standen ein paar Geschichten drauf, die man in der Sonntagsschule nicht lesen sollte. Und da gehört 1. Mose 19 auch zu. Gehört auch noch ein paar andere Geschichten dazu. Jetzt sind heute die Kinder, werden ja mit allem konfrontiert. Schon viel zu früh. Und wir müssen als Gemeinden darüber sprechen. Wir dürfen unsere Kinder, unsere jungen Leute an der Stelle nicht alleine lassen. Und was sagt die Bibel? Und wie hier zwei Männer Gottes zu Lot, dem Neffen von Abraham, eingeladen werden, in seinem Haus zu übernachten. Und dann kommen Männer aus der Stadt und verlangen, dass Lot seine Gäste rausgibt und sie wollen da eine homosexuelle Orgie feiern. Das ist die Gesellschaft, wie sie geschildert wird. Und aus der Herr Lot und seine Familie herausretten will. Und wir sehen dann an dieser Stelle, wie Lot ja da nicht mitgemacht hat, aber wie das in seine Familie, dieses Gericht sogar geht, weil die Frau, seine Frau, dieses schreckliche Gericht erlebt, als sie rausgeführt werden und sie sich rumdreht, obwohl sie das nicht sollte. Da ist Gott sehr kleinlich, sehr kleinlich. Und Hebräer 10 wird auf diese Geschichte Bezug genommen und da wird gesagt, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und zur Zeit des Judas gab es gewisse Leute in der Gemeinde, die allen Ernstes sagten, es ist egal, wie wir uns als Christen verhalten. Und die Sünden von Sodom und Gomorra geschehen heute mitten im Haus Gottes. Das ist eine so große Herausforderung. Wie geht man damit um? Und wie geht man um mit Menschen? Das ist ja die Missionssituation, dass Menschen, die zum Glauben finden, kommen ja aus diesen verkorksten Verhältnissen, wo durch die Sünde so vieles zerstört ist. Da kommen zwei Frauen in die Gemeinde, kommen zum Glauben an den Herrn, die eine offizielle Heirat in Deutschland vollzogen haben. Und jetzt musst du denn als erstes sagen, zum Nachfolger Jesu gehört erstmal die Scheidung. Das ist nur interessant, weil wir ja als Gläubige keine Scheidung befürworten können. Aber wir haben ein Land, in dem wir leben, wo Dinge, der Staat, der diese Aufgabe hat, zu ordnen, auch was die Schöpfungsordnung Gottes betrifft, die Ehe, Familie, wo sie gegen Gottes Wort gestellt ist. Und wie geht man um mit Gläubigen? Wie geht man um mit Menschen, die, ich meine, das ist, wenn man wirklich in der Welt missioniert, da kommen ja nicht die Leute zum Glauben, die man immer schon haben wollte. Sondern dann ist man damit konfrontiert. Und man hat heute in der Christenheit, das wird einfach schamlos propagiert, das ist auch unter Christen doch kein Problem. Und da wird gesagt, ja, die Geschichte da mit 1. Mose 19, ja, da war ja keine Liebe im Spiel. Und da wird irgendwas da erklärt, das ist schrecklich, diese Auseinandersetzung, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und es fehlt bei vielen Christen die Gottesfurcht. Christen in Anführungsstriche, möchte ich sagen. Und wenn in Römer 1 steht, dass Gott Menschen dahin gegeben hat, und dann beginnt das Gericht Gottes beim Haus Gottes. Und wenn Gott eine Gemeinde dahin gibt, da können wir uns stramm abstrampeln, wie wir wollen. Und deshalb auch da wieder die Gottesfurcht ist wieder die entscheidende Frage, wie kleinlich sind wir im Verstehen des Wortes Gottes. Es gibt viele weitere Warnungen aus der Vergangenheit und dann steht man immer vor der Frage, wenn man das so liest, auch die Geschichten, diese dramatischen Geschichten, und dann sitzt man da und denkt, so ging es mir das in den Vorbereitungen, danke Herr, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und dann merkt man plötzlich, jetzt pass mal auf, Junge. Und das ist das Gebet, was ich versuche, jeden Tag zu beten, aus Psalm 139. Ich habe das irgendwo hier im Haus auch schon entdeckt. Ich weiß nicht mehr genau, an welcher Tür das stand, aber irgendwo stand das. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ja. Psalm 139, 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und zeig mir, ob da irgendwo ein abgöttischer Weg ist, und lenke und leite mich auf deinem ewigen Weg. Das ist in der ersten Etage. Das haben wir nötig. Wir kennen uns überall besser aus als in unserem eigenen Herzen. Erforsche mich, Gott, prüfe mein Herz. Zeig mir, ob da irgendwo ein abgöttischer Weg ist. Und wir sind ganz schnell da reingeschlittert, wo man plötzlich wach wird und denkt, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn da unterschrieben? Worauf habe ich mich denn da gerade eingelassen? Ja, warum habe ich denn da nicht widersprochen? Warum? Und plötzlich merke ich, ey, das ist gar nicht so einfach. Also, dass wir das erkennen, das, was ich von Petrus auch sagte, als der Herr Jesus das ankündigte, einer von euch wird mich verraten, und alle sich fragten, bis auf den Petrus, bin ich es, Herr? Bin ich es? Und mit dieser Haltung, bin ich es, Herr, sollten wir jeden Abschnitt im Judasbrief lesen. Und Judas führt das dann weiter aus. Er sagt, dass diese Leute, Vers 8 bis 10, wann machen wir Schluss? 20 nach? Viertel nach? Viertel nach, ja. Geht noch. Es werden drei Dinge wieder hier gesagt über diese Leute, dieser gewissen Menschen. Vers 8, sie beflecken, sie beschmutzen die Gemeinde Jesu. Das zweite, sie verachten die Herrschaft Jesu, es wiederholt sich. Und sie verlästern die Herrlichkeit des Herrn. Das sind schlimme Vorwürfe. Das sind schlimme Vorwürfe, die man macht an Menschen, die in der Gemeinde dienen. Und der Herr warnt vor solchen Typen. Und dass man wirklich da wach sein muss, dass man sich da nicht einfach mit rein reinbegibt. Sie beschmutzen die Gemeinde Jesu. Sünde verunreinigt die Gemeinschaft der Gläubigen. Hier sitzen nur Sünder. Hier sitzen Sünder, die von der Gnade Gottes leben. Aber das heißt, wir dürfen nicht mit der Sünde spielen. Und wir dürfen nicht Sünde in unserem Leben und im Leben anderer einfach tolerieren. Sondern wir müssen den Schmerz haben, dass wir Sünde erleben bei uns selbst und bei anderen. Und wir müssen einander ermutigen und ermahnen, zu Jesus zu gehen. Der Herr ist gestorben für alle unsere Sünden in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist sein vollkommenes Erlösungswerk. Aber wir dürfen das nicht einfach, das beschmutzt. Und dadurch hat Satan dann Eingang in unsere Versammlung. Weil es gibt keine Verbindung zwischen Sünde und Jesus. Also in der Form, dass er das toleriert. Und dass man sich das bewusst macht. Ich möchte es sauber haben. Ihr versteht das richtig. Nicht in der Weise, da zieht man wieder, geht man in eine andere Richtung, dass ich eine reine Gemeinde schaffen will, die nicht mehr sündigt. Die meisten von uns, wir sehen ja so aus, als hätten wir noch nie gesündigt, wenn man uns äußerlich anschaut. Es ist ja, wenn man in der Welt missioniert, ist das ja anders. Aber uns muss das bewusst sein. Und manchmal, ich habe das mal mit Teenagern gemacht, die zum Glauben kamen aus der Welt, eine ganze Reihe Teenager, und dann kamen die in eine Gemeinde, wo alles sehr, sehr formal und alles schön und sauber und glänzend war. Und dann habe ich in einem Stadtspiel mal gemacht, dass die alten Gläubigen besucht haben, ihnen irgendwie praktisch was geholfen haben. Und die alten Geschwister mussten den Teenagern erzählen, was sie in der Vergangenheit oder als junge Leute gesündigt haben. Das war so interessant. Und die meisten älteren Geschwister haben da auch mitgemacht. Und die jungen Leute haben plötzlich die alten, heiligen, frommen Frauen und Männer dann gesehen, auch als Sünder, die Gnade Gottes erlebt haben. Das war so befreiend, so schön. Aber wenn man sich nicht kennt als Sünder, dann erweckt manchmal so ein Eindruck, aber wir können keine reine Gemeinde schaffen, aber wir können eine gereinigt leben vor dem Herrn, dass wir sagen, wir möchten der Sünde keinen Raum geben, persönlich in unserem Leben, dass ich weiß, wenn ich am Tag sündige, ich komme am Abend zu meinem Herrn und ich lege ihm das hin, bitte ihn um Vergebung, ich tue Buße und ich weiß, morgen ist ein neuer Tag. Ich muss nicht mit diesen Leichen im Keller einfach durchs Leben laufen. Und wenn der Herr uns da was aufdeckt, immer bekennen, immer und immer zum Herrn kommen. Und dass man nicht damit mitspielt. Man verachtet die Herrschaft Jesu. Wer an der Bibel Kritik übt, der verachtet die Herrschaft Christi. Die Bibel ist Gottes Wort, es hat die letzte Autorität in meinem Leben. Ja, ich verstehe auch nicht jede Stelle. Und ich kann auch nicht bei jeder Stelle mit letzter Gewissheit sagen, wie das zu verstehen ist. Aber ich habe das durch mein Elternhaus erlebt. Meine Eltern haben mir immer beigebracht, hab ein enges Herz für Jesus in deiner Beziehung zu Jesus und hab ein weites Herz für andere Gläubige. Ich bin nicht Herr über den Glauben anderer. Ich spreche mit Geschwistern, ich sage, ich verstehe das nicht. Aber ich muss das auch nicht verantworten. Ich bin nicht verantwortlich, was eure Brüder hier vor dem Herrn verantworten, in der Versammlung hier. Ich bin ein Gast, ich bin ein Wanderprediger, der hier reinkommt. Ich habe das zu verantworten, was ich tue, vor dem Herrn. Das ist das Erste, und auch vor Menschen, aber vor dem Herrn vor allen Dingen. Aber wir müssen da einander auch achten und auch persönlich. Und jemand, der erst 4 Wochen mit Jesus lebt, der hat natürlich lang nicht so eine Erkenntnis wie jemand, der schon 40 Jahre lebt, hoffentlich. Manchmal denke ich auch bei älteren Geschwistern, ja, jetzt wird langsam mal Zeit, mal wach zu werden. Aber dass man die Herrschaft Jesu lebt und man die Herrlichkeit des Herrn nicht verlästert. Was für ein Glanz ist die Herrlichkeit Jesu. Wie schön ist das. Und wie schön ist das, wenn wir uns an der Stelle gegenseitig ermutigen, wenn das den Raum einnimmt, auch in unseren Versammlungen, Zusammenkünften, egal ob in der Jugend oder was. Lass uns Jesus anschauen. Lass uns nicht Menschen anschauen. Lass uns das Werk unseres Herrn anschauen. Lass uns erfreuen an dem, was der Herr Jesus vollbracht hat. Und das ist nie langweilig. Nie langweilig. Und dass wir da mehr Raum haben. Und wenn man ständig auch niedergedrückt ist und ständig nach unten gezogen wird und alles so schlimm findet, auch wenn man jetzt natürlich sowas liest hier im Judasbrief, dann muss ich überlegen, wie kann ich geistliche Hygiene auch in meinem Herzen betreiben? Womit beschäftige ich mich? Ich habe in meinem Dienst das gemerkt. Mich haben viele Dinge, wo ich auch in Auseinandersetzungen drin stand, auch in der Leitung, da mit anderen Werken und Organisationen, das hat mich so nach unten gezogen. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich keine Freude an Jesus? Ich habe Georg Müllers Biografie als junger Mensch mit großer Begeisterung gelesen. Ich fand das interessant, wo ein Kapitel, wie kann ich die Freude in Jesus gewinnen, am Morgen anfangen. Und er sagt, ich gehe nicht in die Aufgaben des Tages, wenn ich diese Freude nicht habe. Jetzt konnte der sich Dinge leisten, wo ich sagen muss, ja, das kann ich mir gar nicht leisten, diese Zeit, die habe ich nicht. Da muss ich schon bei der Arbeit sein. Er sagte, ich lese so lange die Bibel, ich bete so lange, bis ich diese Freude habe. Ohne die geht es nicht. Aber dass man sich fragt, woran liegt das, wenn ich dann mit Dauer mit negativen Dingen beschäftige und nicht mich freue an Jesus. Und das ist mein Auftrag auch hier, euch zu helfen. Ich bin ein Gehilfe der Freude. Ein Gehilfe der Freude, sagt Paulus mal. Freude an Jesus. Und damit gehen wir jetzt in die Mittagspause. Wir machen nachher da weiter. Wir kommen jetzt nochmal dann nachher auch, hier ist von Michael, dem Erzengel, die Rede. Und nachher kommt in Vers 14 nochmal der Henoch, wo es um außerbiblische Sachen geht. Ich werde dann nachher was dazu sagen. Und ich freue mich, dass wir diese Mittagszeit auch haben, diese Gemeinschaft erleben können. Und wir machen ja wir machen Mittagessen weiter, aber dann um 14 Uhr machen wir hier weiter. Oder draußen setzen wir uns hin oder was auch immer. Ich denke, es wäre schön, wenn wir noch aufstehen zum Ende und vielleicht ein Bruder noch dem Herrn dankt, auch für sein wunderbares Werk.